2. Mose 5, Kapitel 5. Bevor ich lese, möchte ich nochmal kurz zusammenfassen, wo wir stehen. Wir haben ja gehört, dass Mose von Gott, dem Herrn, berufen wurde am brennenden Dornbusch, der doch nicht verbrannt ist, dass er mancherlei Fragen hatte und auch Ausreden. Er wollte nicht, er hat sich überfordert gefühlt und hat auch schon gedacht, dass es viele Kämpfe und Widerstände geben wird. Das werden wir auch heute sehen, wenn wir dann weiterlesen. Aber Gott hat ihn beauftragt, hat ihm auch Zeichen gegeben, diese Schlange und diese Hand, die aussätzig wird und dann wieder rein wird. Er hat ihm auch seinen Bruder Aaron beigesellt, dass er nicht allein gehen musste. Und gemeinsam sind sie dann vor die Ältesten Israels getreten und haben sich beglaubigt, auch durch diese Zeichen und die Worte, die der Herr geredet hat. Und damit hat das Kapitel 4 geendet. Und ich lese nochmal die letzten Verse von Kapitel 4 ab Vers 29. Und Aaron war ja Mose entgegengegangen und nun gingen sie gemeinsam zu den Ältesten. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen hatte, da neigten sie sich und beteten an. Beteten an. Das ist das Entscheidende. Sie haben Gott angebetet, dass er dieses Gebet, dieses lange schon anhaltende Gebet erhört hat und nun die Befreiung schenken möchte. Aber diese Befreiung, das werden wir jetzt heute hören, tritt nicht sofort ein. Es gibt viele Widerstände. Es wird sich auch hier über einige Kapitel hinziehen, bis nun der Auszug aus Ägypten erfolgt. Und wie nun Mose und Aaron zum Pharao gehen und was er ihnen erwidert, das werden wir jetzt hören, Kapitel 5. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten oder Arbeiten. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land, und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Und der Pharao gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen, wie gestern und vorgestern. Lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr sollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auferlegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, so dass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen: So spricht der Pharao: Ich gebe euch kein Stroh mehr, geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen: Erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen, und es wurde zu ihnen gesagt: Warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen: Warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns: Macht die Ziegel. und siehe, deine Knechte werden geschlagen, dein Volk versündigt sich. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr, darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet, Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Da sprachen sie zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Da wandte sich Mose an den Herrn und sprach, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hineingegangen bin zum Pharao, um in deinem Namen zu reden, hat er dieses Volk schlecht behandelt, und du hast dein Volk gar nicht errettet. Soweit das Kapitel 5. Natürlich wären wir jetzt gespannt weiterzulesen, aber es würde dann zu viel. Aber Gott sendet ihn wieder hin, wie die meisten wissen, und am Ende muss der Pharao das Volk doch ziehen lassen. Aber hier nun der Anfang, die ersten Begegnungen zwischen Mose, Aaron und dem Pharao, dem König der Ägypter. Nachdem das Volk und die Ältesten gebetet hatten, nachdem sie bevollmächtigt waren, dann gingen sie hinein. Ja, man muss sich vorstellen, sie gingen hinein. Der Pharao hätte sie ja sofort töten lassen können, hat es aber nicht getan, hat es nicht tun können. Es war alles von Gott so vorherbestimmt. Wir wissen, dass dann vor der letzten Plage, vor der 10. Plage, der Pharao sagt, wenn ihr noch einmal kommt, dann lasse ich euch den Kopf abschlagen, lasse ich euch töten. Und dann sagt Mose, ja, du wirst unser Angesicht nicht mehr sehen. Nach der nächsten Plage musste der Pharao sie dann ziehen lassen. Aber hier konnten sie ungehindert hineingehen und das sagen, weil der Herr es so bestimmt hatte und mit ihnen war. Und so, wenn wir in schwierige Situationen hineingehen, dann dürfen wir auch beten, dass der Herr uns geleitet, begleitet und beschützt. Das war heute für mich auch eine schwierige Situation. Wenn so ein ganz weltlicher Reporter da kommt und ich soll etwas Geistliches sagen, mit der Zielsetzung, ja, etwas Geistliches rüberzubringen, auch für die Zeitung, für die Leser, da kann man viel beten und es haben auch viele gebetet. Und ja, so hatten auch Mose und Aaron damals gebetet und hatten Mut zu diesem weltlichen, ungläubigen Herrscher. Wir sehen ja, dass er ungläubig ist, wie er dann über den Herrn redet, hinzugehen und mutig den Willen Gottes zu bekennen. Lass mein Volk ziehen. Sie sagen es nicht im eigenen Namen, sondern man muss genau lesen. Sie gehen hinein und sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Nicht der Gott der Ägypter, irgendein Gott der Ägypter, Sonnengott vielleicht oder andere, sondern der Herr, der Gott Israels. Im Hebräischen steht dann auch der Name des Herrn, mit dem er sich Mose geoffenbart hat am Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Gott, der ewig Seiende, der wirklich existierende, lebendige Gott und Herr. So spricht der Herr, der Gott Israels. Und dieser Gott hat sich im alten Bund das Volk Israel erwählt, weil es das Kleinste und das Verachtetste unter den Völkern ist. Weil du so klein bist, heißt einmal, habe ich dich erwählt. Und das ist gerade so, Gott macht mit dem Kleinen Geschichte, nicht mit dem Großen, was sich für groß hält und mächtig. Eben nicht mit dem ägyptischen Volk, sondern mit dem kleinen israelitischen Volk. Wobei, was meint ihr, wie viele Menschen waren das zur Zeit von Mose, die dann ausgewandert sind aus Ägypten? Wo sie hingezogen sind, ich war da war es um die 80 Seelen oder so ungefähr. Vielleicht weiß ich mal die genaue Zahl. 70? Ja, so um 70, 80 jedenfalls. Und beim Auszug, das heißt dann beim Auszug 600.000 Mann. Nicht gerechnet die Frauen und Kinder. Wenn man da noch Frauen rechnet, kommt man auf 1,2 Millionen, vielleicht noch mehr. Und Kinder, wahrscheinlich hat jeder Mann mehrere Kinder gehabt. Also man schätzt um die 2 Millionen Menschen, die da durch die Wüste dann gezogen sind später. Ja, und das war ein großes Volk. Und sie sagen nun, der Herr spricht, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Das war keine Lüge. Es ging zunächst einmal wirklich darum, dass sie in die Wüste 3 Tage hinausziehen sollten und dem Herrn ein Fest halten, ihm opfern, ihm dienen, ja, ihre Liebe zum Herrn erklären sollten. Gott wollte dadurch auch Pharao prüfen, ob er dieses nur kleine Opfer seinerseits bringt, dass er die Israeliten nur 3 Tage Reisen hinausziehen lässt. Wenn er jetzt gleich gesagt hätte, lass mein Volk ganz frei, die arbeiten nicht mehr für euch, ja, dann wäre es klar gewesen, wäre die Prüfung für den Pharao nicht so gewesen. Aber so ist es an sich eine kleine Sache, relativ klein, mal 3 Tage oder vielleicht 1 Woche dann insgesamt nichts arbeiten, dem Herrn ein Fest machen. Ist er dazu bereit für dieses kleine Zugeständnis? Nein, er ist nicht dazu bereit. Und so ist es auch, wenn wir mit der Welt, mit Weltmenschen verhandeln. Ja, bist du bereit, mich in den Gottesdienst gehen zu lassen? Ja, vielleicht einmal im Jahr zu Weihnachten und so. Es hat gar keinen Sinn zu verhandeln, sondern wir sollen dem Willen des Herrn gehorchen. Nicht irgendwelche Dinge heraushandeln, sondern da sollen wir auch ganz gehorchen. Wir sehen nämlich, der Pharao hier, der lässt sich noch nicht mal auf einen Kompromiss ein. Noch nicht mal auf ein kleines Zugeständnis. Ganz oder gar nicht. Aber hier, Gott lenkt es so, zunächst einmal diese bescheiden klingende Bitte. Lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Es gab in Ägypten viele Götzen, viele Gottheiten, falsche Götter. Ich war mal in Ägypten und habe gesehen, diese vielen, vielen Tempel, die man gebaut hat in Luxor, auch in Kairo, die Pyramiden. Bin da selber in Pyramiden drin gewesen und hochgegangen bis zu den Grabkammern. Die sind heute leergeräumt. Diese Särge und die Mumien und so weiter, die sind im Ägyptischen Museum in Kairo überwiegend, auch in anderen Ländern zum Teil. Aber die Pyramiden, soweit man es weiß, sind leer. Es gibt vielleicht noch geheime Kammern. Ja, es ist manches Geheimnis, was sich darum rankt. Es sind ja riesige Bauwerke, man kann ja jetzt nicht alles abbauen jetzt und untersuchen, das ist nicht möglich oder erlaubt. Aber jedenfalls, sie haben viele Götter verehrt, haben ihnen Tempel gebaut, haben auch die Pharaonen vergöttlicht. Es ist ganz klar, dass so ein Pharao, der selber gottgleich angesehen wird, vielleicht als Repräsentant des Sonnengottes Horus und so weiter, dass der keinen Gott über sich anerkennen kann. Nicht? Das ist immer ein Problem. Und das alte Problem der Sünde, dass sich der Mensch selber an die Stelle Gottes setzt. Gerade im Königtum. Aber es ist auch das Problem von jedem Menschen, von Natur aus, dass kein Mensch möchte, dass Gott über ihn herrsche, von seiner Fleischesnatur her. Wir wollen alle kleine Gottheiten sein. Als ich heute diesem Redakteur einiges über Sekten gesagt habe, sind wir wieder darauf gekommen, dass bei vielen Sekten es so ist, dass man dem Menschen einen Köder hinwirft. Du wirst Erleuchtung erlangen, Bewusstseinserweiterung. Du wirst zur Götterstufe aufsteigen, so etwa bei den Mormonen. Du wirst ganz besondere Fähigkeiten bekommen. Ja, hellseherische, wahrsagerische Fähigkeiten. Lauter solche Sachen. Und die Entfremdung von Gott ist damit vorprogrammiert. Weil das Gottes Geboten widerstreitet und weil der Mensch den Platz Gottes einnehmen möchte. Und so hat auch der Pharao letztendlich eine gottgleiche Position in Ägypten gehabt zu dieser Zeit bereits und auch in früheren Zeiten zum Teil. Und so auch hier die Frage, wer ist denn der Herr? Ich kenne keinen Herrn außer mir und unseren Staatsgöttern sozusagen, drückt er damit aus. Nicht? Das klingt richtig verächtlich. Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Basta, ja. Und das geht jetzt noch so weiter hier. Aber sie geben nicht auf, sie wiederholen nochmal und verschärfen das Wort des Herrn. Sie sagen dann, der Gott der Hebräer, steht hier, ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Ja, hier dringt schon eine Gerichtsbotschaft hindurch. Und wir wissen ja, dass das geschehen wird, aber anders, als man es vielleicht gedacht hat. Wenn man an die Plagen denkt, da kommt auch mancherlei Krankheitsnot, Pest und ja, die Erstgeborenen werden mit dem Schwert Gottes erschlagen werden am Ende, auch der erstgeborene Sohn des Pharao. Sie wollen Gott wirklich opfern und bitten, dass er das Unheil abwendet, auch wenn sie noch nicht im Einzelnen wissen, aber Gott weiß es, welche Gerichte kommen werden. Aber auch nach dieser Gerichtsdrohung ist der Pharao nicht bereit, darauf einzugehen. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron. Und jetzt versucht das auf die rein menschliche, irdische Ebene herabzuziehen. Von Gott ist hier gar nicht mehr die Rede. Merkt ihr? Jetzt sagt er, den Herrn kenne ich nicht. Und jetzt sind Mose und Aaron die Bösen. Ihr seid es, ihr Menschen. Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Ja, jetzt bringt es auf die moralische Ebene. Und da merkt man, dass Moral noch lange nicht mit Glauben an Gott identisch gesetzt werden kann. Das ist ja heute oft so, die Wertediskussion. Wir brauchen neue Werte. Auch Peter Hane mit seinem Bestseller Schluss mit Lustig hat die Wertediskussion eröffnet, heißt es. Jetzt ist von Stefan Holthaus gerade ein Buch erschienen. Werte, was Deutschland wirklich braucht, Werte. Ich habe gar nichts gegen gute Werte. Ja, Lebensschutz und Pflichterfüllung fürs Vaterland und was auch immer. Ja, aber das ist nicht das Entscheidende. Und diese Werte, das ist wie im Humanismus, etwas Vordergründiges, wo der Mensch letztendlich doch nicht eine Wiedergeburt erleben muss. Er tut gute Taten, er bringt keinen um, auch keine Ungeborenen, alles recht und schön. Aber das rettet den Menschen nicht für die Ewigkeit, diese innerweltlichen Werte. Und so, der Pharao macht geradezu jetzt moralische Vorwürfe gegen Mose und Aaron. Ja, er bringt es auf die Werteebene. Warum zieht ihr das Volk von seinen Pflichten ab? Pflicht, die oberste preußische Tugend geradezu. Ist ja unverantwortlich, was ihr da macht. Ihr macht ja Schmarotzer und Faulenzer aus denen. So wird es verdreht. Der Wille Gottes wird plötzlich gar nicht mehr thematisiert, sondern nur noch ist auf eine innerweltliche Ebene herabgezogen. Geht hin an eure Arbeit. Und weiter sprach der Pharao, siehe, es ist schon zu viel Volk im Land. Und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen? Da dringt es wieder durch. Sie haben Angst, das sind schon zu viele. Aber ziehen lassen wollen sie nicht. Auch wenn sie, im Grunde widerspricht er sich hier ja auch. Wenn es zu viel ist, könnte er sie auch wegschicken, einen Teil. Dann wäre es nicht mehr so viel. Würden sie vielleicht auch nicht mehr von seinem Brot wegessen. Aber das sind so mancherlei Dinge, nicht ganz logisch. Ja, und jetzt die Reaktion des Trotzes. Kennen wir das nicht auch von uns, wenn wir ermahnt werden und wenn wir es nicht tun wollen? Wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich überlege gerade ein Beispiel, eure Frau zu euch sagt, holt mal eine Kiste Sprudel hoch und es passt euch gerade nicht. Was macht ihr dann? Ja, dann kann man beten und sagen, Herr, schenkt mir jetzt die Kraft, dass ich nicht trotzig bin. Oder man kann sagen, nee, ich hole ihn nicht hoch und legt sich dann vielleicht noch extra schlafen. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Ja. Das ist ein banales Beispiel, aber damals in Ägypten war das eine schwerwiegende Sache. Die Leute wurden jetzt geschunden bis zum Umfallen, ja, wenn man das jetzt so liest. Denn was befiehlt jetzt der Pharao? Er gab an demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach, ihr soll dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern, lasst sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Aha, die hatten also noch Stroh bekommen. Das haben sie zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Ziegel zu brennen. Und jetzt wird aber die Arbeitslast gesteigert. Wie man das genau gemacht hat, man hat es mal gesehen, so in alten Zeichnungen, ja, wo sie da so Ziegel gebrannt haben mit Stroh. Ich bin jetzt kein Techniker, es gibt welche unter uns, die das vielleicht besser erklären könnten. Jedenfalls braucht man auch Hitze dazu. Und ich nehme an, dass das Stroh das Brennmaterial war, nicht? Um diese Hitze zu erzeugen und das dann so geschmolzen wurde wie Ton, stelle ich mir das vor. Jedenfalls müssen sie jetzt selber dieses Stroh und das Brennmaterial und diese Dinge sammeln. Vielleicht hat man es auch gebraucht, um die zusammenzubacken, wie auch immer. Ja, da, man hat es auch dafür gebraucht. Ja, unser Fachmann hat es auch schon selber gemacht. ja, also nicht nur als zur Hitze, sondern eben auch als Materialgrundlage zum Ziegelstreichen. Und sie sollen das jetzt selber suchen. Und das geht aber über die Kraft, merkt man sehr schnell hier. Und er will sie jetzt so antreiben, dass sie nicht mehr auf dumme Gedanken kommen, wie man so schön sagt. Ja. Es stimmt ja auch, es heißt ja auch im Wort Gottes, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und der Pharao hat jetzt so hingedreht, dass dieser Gottesdienst Müßiggang ist, Faulheit. So hat man es ja auch im Kommunismus versucht, dass man den Ruhetag versucht hat abzuschaffen oder weiterhin auszudehnen, die 7-Tage-Woche zu einer 10-Tage-Woche und so weiter. Aber es hat ja nicht geklappt. Die Leute sind kaputt gegangen. Und auch hier will er nun ihnen jede Möglichkeit der Ruhe, auch des Gottesdienstes, verwehren. Und da möchte ich sagen, wenn jemand meint, er müsste auch noch am Ruhetag arbeiten, er tut sich nichts Gutes. Auch heute nicht. Es gibt ja oft Leute, ja, die können auch sonntags, für uns ist ja der Tag der Auferstehung jetzt der Ruhetag, im Gedenken an den Herrn, der auferstanden ist, auch sonntags nicht zur Ruhe kommen und meinen, sie müssen da auch noch pauken und vielleicht sogar noch im Garten Rasen mähen und was auch immer. Natürlich, es gibt Berufe, wo man sonntags das Vieh versorgen muss, wo man die Kranken verarzten muss. Das sieht der Herr auch und macht uns da kein Gesetz in dem Sinne. Aber er hat uns den Ruhetag zu unserem Segen geschenkt. Und ich merke auch, dass ich den einfach brauche. Ja. Einen Tag in der Woche im gleichen Rhythmus, am besten eben der Sonntag, den wir haben, der Auferstehungstag im Russischen auch, Voskresenje, dass wir den einhalten. Nicht jeden Tag Ruhetag, ja, das wäre wirklich Faulheit, aber einen Tag von 7 und uns auch natürlich dann am Tag, vielleicht abends dann die nötige Ruhe gönnen, uns Zeit für die Familie nehmen oder für die Gemeinde und da nicht unbedingt weiter schuften. Man kann dann auch nicht abschalten nachts. Aber genauso hat der Pharao jetzt dem Volk aufgebürdet. Keine Zeit mehr zum Faulenzen, wie er es nennt, aber in Wirklichkeit keine Zeit mehr zum Ausruhen und keine Zeit, um an Gott zu denken. Und auch vor allem keine Zeit, um an Aufstand zu denken. Nicht? Er ahnt ja schon ein bisschen die Lunte, die da gelegt ist. Und da will er sie beschäftigen, indem er noch härter sie antreibt und mit Peitschen und Aufsehern. Es gibt übrigens hier, wie man sieht in dem Kapitel, eine dreistufige Befehlshierarchie in Ägypten. Zunächst die ägyptischen Bereichsleiter, dann die Arbeitstruppenleiter und dann noch israelitische Vorarbeiter. Die ägyptischen Bereichsleiter haben Bereiche überwacht, dann gab es Arbeitstruppen und dann die Vorarbeiter, die Israeliten waren, die aber auch ausgepeitscht wurden, wenn es nicht schnell genug ging. Mussten dies auch abkriegen und mussten dann diesen Druck wieder weitergeben. Man hat also Israeliten über Israeliten gesetzt, aber oben drüber standen dann die Ägypter. Ja. Und dann heißt es noch in Vers 9, schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben, nichts anderes denken können. Und dann steht es auch sogar noch da, und nicht auf trügerische Worte achten. Da sehen wir wieder, was der Gottlose, hier der Pharao, von Gottes Wort hält. Trügerische Worte. Er nimmt das Wort Gottes nicht ernst, das ihm ausgerichtet wird. Nehmen wir das Wort Gottes ernst? Lassen wir es wirklich stehen? Üben wir keine Bibelkritik? Das möchte ich dazu vielleicht zu bedenken geben. Das Wort Gottes trüget nicht, sondern es ist Wahrheit und Leben und Kraft. Das wollen wir auch beherzigen und dafür dankbar sein. Ja, und dann gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus und die mussten das jetzt weitergeben, nochmal den Befehl. Redete mit dem Volk und sprachen, so spricht der Pharao, ich gebe euch keinen Stroh mehr, geht ihr selbst hin, holt euch Stroh, wo ihr es findet, aber von eurem Tagewerk wird euch nichts erlassen. Und was tun sie? Sie haben keine andere Wahl. Sie versuchen es. Schaffen wir das? Sie versuchen es. Da zerstreute sich das Volk im ganzen Land Ägypten, um Stoppeln zu sammeln, damit sie gehacktes Stroh hätten. Und die Treiber trieben sie an und sprachen, erfüllt euer bestimmtes Tagewerk wie zuvor, als ihr noch Stroh hattet. Stellt euch vor, jetzt waren sie vielleicht die Hälfte des Tages mit Strohsammeln beschäftigt und die andere Hälfte mit Ziegel machen und vorher hatten sie den ganzen Tag Zeit zum Ziegel machen und jetzt mussten sie Nachtschicht einlegen, Tag für Tag Und das kann die Nacht nicht lange gut gehen. Ich kenne Leute, die Nachtschicht arbeiten, 8 Stunden. Und manche haben mir schon gesagt, manchmal geht es über die Kraft. Ja. Da ist man gerade froh, wenn das wieder rum ist, dass man wieder in einen normalen Rhythmus kommt. Weiß nicht, arbeitet jemand von euch Nachtschicht im Betrieb? Ich kenne einige, gestern hat mal wieder einer gesagt, da ist noch keine 40, aber schon ziemlich ausgelaugt. Ja. Und dann, weil es nicht funktionieren wollte, dann kommt diese, man nennt es auch Radfahrerreaktion zum Einsatz. Dass die ganz oben, die weiter unten sind, antreiben und peitschen, damit sie die noch weiter unten sind, noch mehr bedrücken sollen. Gibt es das nicht auch in manchen Betrieben? Ja. Was der Chef sagt, jetzt mach mal dem da unten Druck und er macht ihm wieder Druck. Wenn du dem keinen Druck machst, dann entlasse ich dich, kannst da das andere suchen. Es ist traurig, wenn es so zugeht. Es zerstört auch das Arbeitsklima. Es ist gut, wenn in Betrieben es christlich zugeht, ja, dass man wirklich ja konsequent arbeitet, aber in aller Liebe miteinander umgehen kann. Wo das nicht so ist, dann ist es schwer. Und dann heißt eben hier, und die Aufseher der Kinder Israels, welche die Treiber des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen. Und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr weder heute noch gestern euer Maß an Ziegeln erfüllt wie zuvor? Das klingt jetzt so ironisch und sarkastisch, ja? Warum habt ihr euer Maß nicht erfüllt wie zuvor? Da, ihr wolltet ja feiern in der Wüste, jetzt könnt ihr es schaffen. Geradezu höhnisch und grausam geht das zu. Da, und jetzt kommen die Reaktionen darauf. Da gingen die Aufseher der Kinder Israels hinein und schrien zu dem Pharao und sprachen, warum behandelst du deine Knechte so? Man gibt deinen Knechten kein Stroh und spricht zu uns, mach die Ziegel. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen. Dein Volk versündigt sich. Wir sprechen hier von Sünde. Sünde vor Gott. Vielleicht wusste der Pharao auch, was Sünde ist, dass es etwas Böses ist, dass das Unrecht ist. Es ist ja auch das Gewissen dem Menschen in das Herz geschrieben, auch den Heiden nach Römer 2. Ja, auch der Heide hat in seinem Gewissen eine Ahnung von dem, was Gottes Wille ist, dass man nicht töten soll, dass man nicht grausam sein soll und so weiter. Und sie wollten ihm ins Gewissen reden. Dein Volk versündigt sich. Sie drücken es vorsichtig aus. Sie sagen nicht, du versündigst dich. Aber dein Volk, sie sagen es noch vornehm, ja, nicht so direkt. Und dann nochmals die gleiche Reaktion. Er aber sprach, ihr seid faul, faul seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hingehen und dem Herrn Opfer darbringen. So geht nun hin, arbeitet. Nicht hingehen, opfern, sondern arbeitet. Stroh soll man euch nicht geben, aber die bestimmte Anzahl Ziegel sollt ihr liefern. Ja, und da war es mit Pharao, hat es nichts genutzt. Jetzt gehen sie, wohin? Zu Mose und Aaron. Da sahen die Aufseher der Kinder Israels, dass es mit ihnen schlimm stand, weil man sagte, ihr sollt nichts nachlassen von der Zahl der Ziegel, die ihr täglich zu liefern habt. Und als sie von dem Pharao hinausgingen, trafen sie Mose und Aaron an, die dort standen und auf sie warteten. Sicher, Mose und Aaron wollten ja auch wissen, was der Pharao gesagt hat, obwohl Mose ja wusste, dass Pharao sein Herz verstockt hatte. Das war ja eben vom Herrn geoffenbart worden. Aber sie standen auch da, damit diese Aufseher ihnen ihr Herz wiederum ausschütten konnten. Denn die sagen jetzt zu Mose und Aaron, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt vor dem Pharao und seinen Knechten und ihnen das Schwert in die Hand gegeben habt, um uns zu töten. Ja, sie haben noch nicht weiter sehen können. Sie haben jetzt nur das gesehen, was jetzt im Moment ist. Den langen Atem, die Änderung zu erwarten, hatten sie noch nicht. Sie sehen jetzt nur das Negative, aber noch nicht den Sieg. Und so sind auch wir manchmal kurzsichtig. Wenn wir irgendwelche Nöte haben, dann sehen wir manchmal nur das, was jetzt gerade ist. Die Krankheit, die uns quält, die Sorge, die uns zu schaffen macht. Aber sehen wir auch den Sieg des Herrn, der uns beistehen möchte, heraushelfen möchte. Und deshalb diese harte Anklage. Ihr habt uns verhasst gemacht und habt sogar dem Pharao und seinen Knechten das Schwert in die Hand gegeben, um uns zu töten. Welch grausamer Vorwurf. Und dann versuchen sie sogar noch, den Herrn und Mose und Aaron voneinander zu trennen. Der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr uns verhasst gemacht habt. Das zeigt, dass sie nicht mehr so richtig glauben, dass der Herr das Mose und Aaron geoffenbart hat. Weil die Lage viel schlimmer wurde jetzt. Sie sind gar nicht freigelassen worden, sondern haben noch mehr Lasten bekommen. Ein kurzsichtiger Glaube, ein kurzfristiger Glaube, ein kurzer Glaube, den die Ältesten da haben. Kein tiefgehender Glaube. Ist unser Glaube auch manchmal so kurzsichtig, dass wir gleich bei der ersten Niederlage ja alles hinschmeißen? Vor einigen Tagen rief mich eine Tochter an, wo die Eltern in einer Sekte sind. Und ich habe gesagt, sie sollten jetzt den Glauben, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, weil sie so enttäuscht sind von dieser Sekte mit ihrem Irrglauben. Ja, oft wenn dann die Leute aus Sekten rauskommen, dann schmeißen sie alles hin, wollen sie gar nichts mehr wissen. Aber das ist falsch. Sie sollten zum biblischen Evangelium dann durchdringen. Nicht? Ich sage immer wieder solchen, die aus Sekten rauskommen, lest wirklich die Bibel, ohne dass ihr euch von Menschen abhängig macht, wie es in den Sekten ist, wo man ja das nur durch die Brille von bestimmten Menschen, meistens immer die gleichen Personen dann hört, die ihre Irrlehre. Gott, er soll hingehen und, aber auch nicht allein, ja, jetzt sagt er auch zu ihm, du bist nicht allein. Es gibt andere, die du mitnehmen kannst, nämlich die Ältesten. Das ist auch ein Prinzip, wenn wir auch schwierige Wege gehen in unserem Dienst und unserem Leben, dass wir nicht allein gehen müssen. Wir haben auch Brüder, wir haben Geschwister zur Seite, die uns auch begleiten und umbeten. Deshalb auch die Gebetsgemeinschaft so wichtig, die Gebetsstunde, der Zusammenhalt auch in einer Gemeinde. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Hebiter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, und dann sagt Gott noch, und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet, so lass uns nun 3 Tage reisen, weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Mose sollte nicht hineingehen und sagen, lass das Volk jetzt ganz fort, sondern erstmal 3 Tage reisen weit. Gott wollte auf diese Weise dem Pharao eine Chance geben, einen Test, ob er bereit ist, selbst zu so einem kleinen Zugeständnis, nur 3 Tage reisen weit, damit sie dort Gott ein Opfer darbringen können. Aber wir werden nachher noch sehen in den folgenden Wochen, dass er noch nicht einmal dazu bereit ist, sondern dass er ihnen die Arbeit noch schwerer macht, noch mehr Lasten auferlegt. Und das ist auch ein Hinweis, dass sich dann das Gericht Gottes noch verschärft, die Verstockung immer mehr zunimmt. Noch nicht einmal 3 Tage reisen weit lässt er sie ziehen. Es wäre sicherlich eine Überforderung gewesen für den Pharao, wenn Mose und Aaron dann gekommen wären und gesagt hätten, lasst das Volk jetzt ganz frei. Erst einmal 3 Tage reisen. Nachher steigert sich's dann, ja, aber am Anfang ist die Forderung klein. Aber Gott weiß ja auch schon alles voraus. Es heißt dann, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Der Herr weiß, dass 9 Plagen nichts ausrichten werden, erst die 10. wo dann die erstgeborenen Söhne der Ägypter allerdings nur sterben, auch der erstgeborene Sohn des Pharao. Dann lässt er sie ziehen, aber dann verfolgt er sie auch schon wieder. Also ein sehr starrsinniger, unbelehrbarer Mann, dieser Pharao in dieser Zeit, im Unterschied zu dem Pharao in der Zeit des Josef. Gottes Vorherwissen. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und dann kommt noch etwas, was ich zunächst auch mit Überraschung gelesen habe, aber es gibt doch auch eine gute Erklärung dafür am Schluss dieses Kapitels, wo Gott sagt: Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, so dass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. In dieser Weise berauben, dass man von diesen wertvolle Dinge fordern soll. War das gerecht oder nicht gerecht? Ich frage euch. Ja, die Ägypter, was hatten die denn gemacht mit den Israeliten? Sie hatten sie ja ausgebeutet, hatten sie misshandelt über viele Jahre. Und es war nur recht und billig, dass sie für diese lange Wanderung, die bevorstand, auch etwas mitnehmen durften. Das hat Gott so gelenkt. Allerdings wissen wir ja, dass es später zum Teil missbraucht wurde, dass sich goldenes Kalb und ähnliche Götzen damit gegossen haben. Aber es war gut gedacht von Gott, sie sollten versorgt sein. Der Herr sorgt für das geistliche Wohl, aber er sorgt auch für das leibliche Wohl. Ja. Deshalb beten wir auch im Vater unser, nicht nur dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden, sondern auch unser tägliches Brot gib uns heute. Beides dürfen wir beten. Aber zuerst steht Gott und seine Ehre. Erst der Herr und dann unsere irdischen Bedürfnisse. Das sollten wir auch da festhalten. Ja, soweit dieses Kapitel 3. Nächstes Mal dann, so der Herr will und wir leben, dann die weiteren Widerstände, Bedenken bis hin zur Ablehnung von Seiten des Mose gegen Gottes Befehl. Und doch wird Gott auch Mose überwinden, im guten Sinne, dass er diesen Befehlen gehorcht und auch wunderbar gesegnet wird durch diesen Gehorsam, durch die Liebe zum Herrn. Amen.